Ja, vielen Dank. Wir können uns immer wieder die Frage stellen, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist eigentlich das Richtige? Wann weiß ich, dass ich das Richtige tue? Oder wie soll ich handeln? Das sind die großen Fragen der Menschen. Das sind jetzt gar nicht unbedingt nur unsere Fragen, aber das sind die Fragen, die die Menschen beschäftigen. Warum? Naja, es gibt so viele verschiedene Antworten. Es gibt Orientierungslosigkeit auf dieser Welt. Und oft einmal würde man sich doch wünschen, dass es eine klare Antwort gibt, dass es vielleicht ein Buch gibt, in dem man nachschauen kann und wo dann drinnen steht, das ist die Gebrauchsanweisung für mein Leben, die Gebrauchsanweisung für unsere Probleme jetzt in der Stadt, im Land, global. Und Gebrauchsanweisung, Orientierungshilfe, das wäre schön. Jetzt ist es so, wir sind ja da in der Kirche, nicht? Da ist es ja so, dass die Leute dann ja die Bibel glauben. Also die Bibel spielt ja eine große Rolle im Leben von Christen und Christinnen. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, woher wissen wir denn eigentlich, dass wir der Bibel vertrauen können? Und diese Frage werden wir uns heute stellen. Warum können wir der Bibel trauen? Ja, weil da könnte ja irgendwer irgendwas schreiben und warum sollen wir uns dann auf dieses oder jenes verlassen? Warum können wir eigentlich der Bibel trauen? Was ist denn der Grund dafür? Zunächst einmal, wenn wir ganz allgemein die Frage stellen, wie wir lernen können, wie wir verstehen können, da merken wir, dass es zwei Möglichkeiten gibt, zu lernen. Die eine Möglichkeit ist, durch Weisheit, durch Bücher, durch Erfahrungen von anderen Menschen, wir können uns unterrichten lassen. Die andere Möglichkeit ist aber die, dass wir selber Erfahrungen machen. Und oft einmal, gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, sagt man, wie wichtig es ist, Erfahrungen zu machen. Und das stimmt ja auch, das hat eine große, spielt eine große Rolle und hat eine große Wichtigkeit. Ich will ja nicht nur von anderen hören, was sie sagen, also kann ich selber ausprobieren. Damit hängt aber immer zusammen auch der Irrtum. Versuch, Irrtum. Wir lernen viel durch Versuch und Irrtum. Und jetzt sind wir wieder bei der Eingangsfrage, Orientierung im Leben. Wie kommen die Leute auf ihre Antworten? Indem sie ausprobieren. Indem sie ausprobieren, wie könnte eine Beziehung funktionieren? Naja, probieren wir es einmal aus. Ist das vielleicht die richtige Lösung für ein Problem jetzt mit zwischenmenschlich, ja, vielleicht politisch, vielleicht auch, wenn es um Krieg und Frieden geht, probieren wir es einmal aus. Und wie gesagt, es ist nicht schlecht auszuprobieren. Warum? Weil wir ja tatsächlich lernen durch Erfahrungen. Wir machen eigene Erfahrungen, das ist wichtig, aber gewissermaßen auch töricht. Warum? Naja, weil wir Dinge ausprobieren, die andere vielleicht auch schon ausprobiert haben und wo wir aber wissen oder wissen könnten, dass es ja nicht gut ist. In meiner Kindheit war das so, meine Mutter hat mir gesagt, greif dort nicht hin, das ist heiß. Ich habe aber nicht verstanden, was heiß bedeutet. Und irgendwie in einem Moment, wo sie weggeschaut hat, habe ich geschwind hingegriffen und ich erinnere mich lebhaft dran und das war eine Herdplatte, nicht so ein Elektroherd, und darauf war was ein Topf, ich glaube, da hat das gekocht oder so. Ich weiß nicht genau, ob ich den Topf oder die Herdplatte erwischt habe, eins von beiden, es war extrem heiß natürlich. Rückblickend weiß ich das dann. Und so habe ich gelernt. Nächstes Mal, wo ich das Wort heiß gehört habe, habe ich gewusst, da greife ich nicht hin, außer es ist jetzt nicht so heiß. Jetzt ist es aber so, dass wir oft im Leben so vorgehen, dass wir sagen, aha, mit der linken Hand, wenn man hingreift, tut's weh, ist heiß. Probieren wir es einmal mit der rechten Hand. Ist vielleicht anders, oder? So ist ja oft im Leben. Wenn ich es anders mache, dann ist es vielleicht doch richtig. Also, anders gesagt, wir probieren dann doch die Dinge aus, wo wir vielleicht schon erfahren haben, dass es nicht gut ist. Wir machen Versuch, Irrtum, Versuch, Irrtum, Versuch, Irrtum immer wieder. Das hat vorher nicht funktioniert, aber jetzt wird es sicher klappen. Ja? Oder ein Kopf durch die Wand, ja, also es hat da nicht geklappt, aber probier es auf der anderen Seite oder so. Also man will unbedingt seinen Willen durchsetzen, man will unbedingt das ausprobieren und dann kommt man an seine Grenzen und dann klappt das nicht. Töricht, könnte man sagen. Aber wichtig, warum? Noch einmal, wir lernen dadurch und das gehört dazu, wir können das nicht uns ersparen, ein Kind, wir können nicht dem Kind sagen, du pass auf, wenn du gehen lernst, weil du umfallen könntest. Naja, das Kind wird trotzdem umfallen und wird dadurch lernen. Und das gehört dazu, klar. Jetzt gibt es aber Wie in allen Dingen auf der Welt gibt es immer zwei Extreme. Das eine ist die Übervorsicht, das andere eben noch einmal, dass man sagt, man probiert weiter aus. Du kannst nicht mitreden, weil du das nie ausprobiert hast. Du hast das noch nie gekostet, also red nicht mit. Ja, du hast noch nie diesen oder jenen Blödsinn gemacht, also misch dich nicht ein. Wir wissen, wie das wirklich ist. Wenn du es gemacht hast, dann hast du die Erlaubnis, auch mitzureden. Aber da könnte man dann zurückfragen oder zurückantworten und sagen, man muss eben nicht alles ausprobieren, weil man ja Analogieschlüsse machen kann. Man kann ja wissen, wenn ich stolper und mir das Knie anhaue, dann weiß ich ungefähr, wie das ist, umzufallen und mir weh zu tun. Ich brauche dann nicht vom Fenster rauszuspringen, zwei Stockwerke, um zu wissen, wie es ist, runterzufallen. Aber oft einmal wird so argumentiert, man muss alles ausprobiert haben. Alles muss man nicht ausprobiert haben. Ich habe viel genug ausprobiert in meinem Leben, dass ich weiß, ich muss nicht manches andere auch ausprobieren. Analogieschluss. Ja? Ich kann also wissen, wie es ist, darunter zu stürzen, wenn ich schon einmal als Kind gestolpert bin. Man muss nicht alles buchstäblich ausprobieren. Das heißt, es ist eine gewisse Torheit dabei. Es ist nicht immer so gut, nur durch Erfahrungen zu lernen. Was machen wir dann, wenn wir nicht nur durch Erfahrungen lernen wollen? Wir sind wieder bei der Gebrauchsanweisung, die wir uns wünschen würden. Wir sprechen von Weisheit. Ich lerne durch Weisheit. Ich lerne durch Gottes Wort. Nicht? Wenn ich davon ausgehe, dass es die Bibel ist, dann ist es, die Bibel ist dazu da, dass wir weise werden. Wenn wir die Bibel lesen, daran glauben wir, das ist unsere Überzeugung, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir weise. Wir werden auch gescheit, aber in erster Linie werden wir weise. Wir lesen die Bibel nicht in erster Linie, um intellektuell gescheit zu werden, weil irgendwann einmal sagen wir, okay, wir haben es jetzt eh schon gelesen. Wir wissen schon, was drinnen steht, da brauchen wir es nicht mehr lesen. Aber in meiner Erfahrungswirklichkeit ist es so, ich habe die Bibel dann schon mehrmals durchgelesen und weiß dann schon ungefähr, okay, ja, das und das steht da drin. Aber wenn ich in der Früh dann die Bibel lese, dann merke ich, hoppala, da spricht jetzt was zu mir ganz persönlich. Das kann ich jetzt mitnehmen für den Tag. Oder da steht drinnen, was ich gestern vielleicht nicht beachtet habe. Das hätte ich vielleicht anders machen können, aber jetzt weiß ich es. Das heißt, die Bibel gibt mir Weisheit. Also, wir lernen durch zwei Möglichkeiten, also durch zwei Wege. Der eine Weg ist durch Versuch, Irrtum, der zweite Weg durch Weisheit. Und einigen wir uns vielleicht, oder das ist zumindest meine Überzeugung, meine Erfahrung, dass es besser ist, durch Weisheit zu lernen, als durch Versuch, Irrtum. Ja, Versuch, Irrtum, wie gesagt, hat seine Berechtigung, ganz klar. Ich kann nicht andere Leute kopieren, ich muss selber gehen lernen, ich muss selber schwimmen lernen, ich muss selber alles Mögliche machen, aber ich muss nicht jeden Fehler, den andere schon einmal gemacht haben, kopieren. Und wenn wir jetzt also von Weisheit sprechen, dann könnten wir sagen, die Bibel als Buch der Weisheit. Aber die Rückfrage, warum die Bibel? Sollen wir nicht auch von anderen Quellen lernen? Ja, wir sollen auch von anderen Quellen lernen. Nicht eine Quelle, wo das Herr sprudelt, die Weisheit. Wo gibt es denn diese Quelle? Wo finde ich denn Weisheit? Also das ist natürlich auch durch andere Menschen. Ich kann durch andere Menschen lernen. Ich kann durch Bücher lernen. Ich kann auch durch Erfahrungen klarerweise lernen, haben wir schon gesagt. Aber eben auch durch die Bibel. Und die Bibel hat eben den Vorteil, dass wir ja davon ausgehen, dass es Gott geschrieben hat. Die Bibel ist Gottes Wort. Wir dürfen etwas auch nicht unterschätzen. Oft einmal ist es so, dass ich zu den Leuten hingehe, die mich verstehen. Da sage ich denen mein Problem und die verstehen mich, warum sie sind im selben Boot, denen geht es ganz gleich. Und wir tendieren ja dazu als Menschen, dass wenn wir im Sumpf stecken, dass wir uns dann die Leute suchen, die auch im Sumpf stecken und die uns dann verstehen. Und dann ziehen wir uns vielleicht gegenseitig raus, aber wir versinken trotzdem oder sind drinnen im Sumpf. Das heißt, es ist gut, verstanden zu werden. Es ist gut, dass auch andere verstehen und dass man sich austauscht. Aber Weisheit und Hilfe im Leben bekomme ich nicht von Leuten um mich herum in erster Linie. Besonders nicht dann, wenn die auch im Sumpf stecken, so wie ich, wenn das der Fall ist, nicht? Bei Jugendlichen ist es oft so, ne? Die reden dann mit den Gleichaltrigen und sagen, ja, die verstehen mich viel besser und so, und die Eltern verstehen mich nicht. Aber das ist eben noch nicht genug. Man muss auch irgendwie Hilfe so bekommen, dass man weiß, okay, es ist nicht genug, nur verstanden zu werden und nur, dass man versucht, ja, okay, die sind genauso im Sumpf wie ich. Auch Erfahrungen, die man gelernt hat im Leben. Ertrinkende können sich nicht gegenseitig retten. Also Gottes Wort, wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort eben, also wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann könnte man sagen, wir entscheiden uns einmal, uns dafür zu öffnen. Und wir sagen, die Bibel eben als Gebrauchsanweisung für uns, als Orientierungshilfe, als Brief von Gott an uns. Woher wissen wir, dass das stimmt? Woher wissen wir, dass wir der Bibel vertrauen können? Auch da gibt es wieder zwei mögliche Antworten. Die eine ist, was sagt die Bibel über sich selbst? Und das zweite ist, was sagen die Wissenschaften über die Bibel? Das wollen wir schon genau wissen. Warum können wir der Bibel glauben? Was ist denn die Basis dafür, dass wir der Bibel vertrauen können? Was sagt die Bibel über sich selbst? Das schauen wir uns jetzt an. Da haben wir ein paar Bibelstellen, da würde ich bitten, dass wir die zugeschalten bekommen. Also in dem Fall 2. Timotheus 3,16, dass wir gemeinsam lesen, diesen Bibelvers. Genau. Da heißt in der Bibel selber, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ja, also alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da bleiben wir mal stehen bei diesem Gedanken. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Unter Schrift wird eben da dann diese Schrift verstanden, die Heilige Schrift, also die Bücher des Alten und Neuen Testaments. Diese Schrift ist also von Gott selber eingegeben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das stimmt. Wir können sagen, okay, wir vertrauen, wir glauben, dass das stimmt. Dann gibt es andere Bibelstelle auch, die gehen wir auch noch durch. Also gehen wir noch zwei Bibelstellen durch, Römer 15, Vers 4. Da heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schrift die Hoffnung haben. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Er bezieht sich da ganz konkret auf die früheren Texte in der Bibel, der Autor, in dem Fall Paulus. Das heißt, zu unserer Belehrung. Belehrung ist aber nicht das, was wir oft so verstehen, ja, erhobener Zeigefinger und Belehrung, ja, sondern Belehrung ist tatsächlich, dass wir Lehre bekommen, Orientierung, Richtungsweisung, Hoffnung, also Weisheit, wenn man so will. Das ist alles geschrieben für uns, dass wir diese Weisheit bekommen. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, Petrus sagt auch was Ähnliches im 2. Petrus 1,21. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist auch spannend. Das heißt, die Leute, die das geschrieben haben, die haben das nicht durch ihren eigenen Willen, durch ihre eigene Überzeugung geschrieben, sondern von Gott her, heißt hier. Sogar getrieben vom Heiligen Geist. Die waren inspiriert, das kennen wir. Ja, wenn wir vielleicht an Musik denken oder an ein anderes Kunstwerk, da sind wir voll etwas ist in uns, was wir ausdrücken wollen. Und diese Leute waren so erfüllt vom Heiligen Geist, dass sie das geschrieben haben. Das heißt nicht, dass sie willenlos waren. Sie haben sich auch entscheiden können. Sie haben auch ihren eigenen Stil drinnen. Das ist ja schön. Die Bibeltexte sind ja ganz unterschiedlich. Manche sind mehr so formuliert, manche anders. Nicht, darauf gehen wir jetzt nicht im Detail ein. Aber wir wissen, dass dahinter Gott steckt. Gott hat diese Menschen inspiriert und motiviert. Schauen wir, was die Wissenschaften über die Bibel sagen. Eigentlich, man sagt ja oft, die Wissenschaft behauptet, nicht? Das kann man nicht glauben oder die Wissenschaft ist draufgekommen, das und wissenschaftlich ist das nicht in Ordnung und das kann man so nicht sehen. Aber die Frage ist dann eigentlich die, was versteht man unter Wissenschaft? Es gibt ja ganz unterschiedliche Zugänge. Natürlich, wenn ich ins Reagenzglas schaue oder ins Fernrohr, und sage, jetzt schauen wir mal, ob es Gott gibt. Ja, dann werde ich lang suchen und werde ihn nicht finden. Weil das der falsche Frageweise ist. Gott lässt sich ja nicht finden wie eine Sache. Also wir können so oder so die Bibel untersuchen. Wir können sagen, na, schauen wir mal, was das für Literatur ist. Da sind sicher Fehler drinnen. Schauen wir mal, was ist denn da komisch? Und dann findet man vielleicht das eine oder andere, was anders formuliert ist, was man wirklich noch einmal genauer nachstudieren müsste, was es bedeutet. Aber wenn man das nicht macht, dann könnte man sagen, ah, da ist ein Fehler, jetzt haben wir es. Man könnte aber auch anders fragen und Wissenschaft so verstehen, dass ich sage, ich will es genau wissen. Ja, ich will wirklich wissen, was die Wahrheit ist. Ich gehe mal davon aus, dass was die Bibel sagt, irgendwie wichtig ist. Und wenn ich das jetzt so mache, wenn ich mit dieser Offenheit an die Bibel herangehe, dann werde ich durch diese Offenheit was ganz anderes lesen, als wenn ich diese Offenheit nicht habe. Also ich kann euch ganz deutlich sagen, es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt nicht die wissenschaftliche richtige oder falsche Aussage, sondern es gibt ganz unterschiedliche. Wissenschaft ist einfach dieses immer wieder weitersuchen und draufkommen, dass man halt auch dann Fehler macht und dann muss man wieder neu suchen und so. Letztendlich ist jede Wissenschaft auch eine Frage des Glaubens. Warum? Weil meine Überzeugungen mich bestimmen, dominieren oder inspirieren. Also ich frage nach dem, was mich interessiert, was ich wissen will. Also man kann durchaus sagen, aus wissenschaftlichen Gründen spricht nichts dagegen, an die Bibel zu glauben. Es ist aber kein blindes Vertrauen, nicht? Wenn ich an die Bibel glaube, dann habe ich Gründe dafür. Es gibt Wahrheit und auch Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Die sehen wir zum Beispiel durch Textfunde, durch die Menge und den Umfang von Schriftfragmenten. Das kann man uns vielleicht nachher noch genauer anschauen. Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit dann stehen. Ich glaube, wir haben sogar die Zeit. Sollen wir jetzt ein bisschen auf das eingehen? Machen wir einen kurzen Seitenarm auf zum Thema Wissenschaft. Ja? Vielleicht ist ein bisschen, aber es ist nicht trocken. Es ist ungewöhnlich, vielleicht ist ungewöhnlich. Und man muss immer schauen, warum machen wir das jetzt? Es ist so, dieser Bibelforscher oder auch Papyrusforscher, da gibt es ja diese Papyrusfunde, diese kleinen Stücke aus so wie Papier, so ähnlich, nicht Fragmente, und die haben das gesucht. F.F. Bruce hat eben gesagt, je kürzer die Zeitspanne zwischen dem ursprünglichen Werk und der frühesten erhaltenen Abschrift, je größer die Zahl der erhaltenen Abschriften, desto weniger Zweifel gibt es am Original. Was heißt das? Wenn ich einen Text finde, der sehr, sehr alt ist, sehr nahe am Ursprung, und wenn ich da dazu ganz viele von diesen Textfragmenten finde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den ursprünglichen Originaltext habe, sehr, sehr hoch. Beispiel, viele von euch kennen ja De Bello Gallico, den gallischen Krieg von Julius Caesar. Da gibt es 950 Jahre Lücke zwischen dem Zeitpunkt, wo Julius Caesar das angeblich geschrieben hat, bezweifelt man auch eigentlich nicht, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das erste Textstück findet. 950 Jahre. Das heißt, wir haben nicht den originalen Caesar, wir haben nicht den Caesar, wo dann vielleicht die Sklaven das abgeschrieben haben und dann 30 Jahre nach seinem Tod oder so, sondern wir haben 950 Jahre Lücke. 950 Jahre Lücke. Wie viele Dokumente haben wir denn von De Bello Gallico, also der Gallische Krieg? Da haben wir genau 8 vielleicht. Na, hier haben wir es. 9, vielleicht 10, da ist man sich nicht so sicher. Also 9 oder 10 Abschriften. 9 oder 10. Ich kann jetzt andere Texte auch bringen, aber es geht immer darum, jemand schreibt etwas, das Original ist verschwunden, verschollen, zerstört, und da gibt es die Leute, die das abschreiben in Klöstern oder irgendwo in Einsiedeleien, und es wird abgeschrieben und dann gut verwahrt, und dann findet man es. In unserer Zeit findet man es. Und das ist ungefähr 1000, vielleicht 900 Jahre, nachdem es geschrieben wurde. Man hat nicht das Original von Julius Caesar. Leider. Man hat nicht das Original von Thukydides, Herodot, Livius, Josephus Flavius. Alle können wir nennen. Und da ist es immer so mit dieser Zeitspanne. Wie schaut es mit der Bibel aus? Da geht es nicht um 900 Jahre, auch nicht um 1000 Jahre Lücke, sondern das ist eine sehr, sehr kurze Zeit. man ist sich nicht ganz sicher, man erforscht das ja immer noch, nämlich deshalb, weil es so viel gibt. Es gibt so viele Funde, sodass man nicht genau weiß, ob das jetzt von dann oder dann ist. Das ist ja auch eine sehr aufwendige Arbeit, das zu datieren. Aber höchstens 300 Jahre Lücke zwischen der Abfassung und dem vollständigen Text. Und vorher gibt es aber so ganz kleine Texte. Da gibt es so Texte, wenn Sie sich vorstellen, das ist so groß wie ein Daumennagel. Da findet man das und dann kann man rekonstruieren, das ist ja Jesaja. Weil diese drei Buchstaben, das kann ja nur von Jesaja sein. Und da kommt man drauf und dann versucht man das dann wieder mit so Pinzetten. Und das ist eine ganz, ganz spannende, feine Arbeit, Papyruskunde. Also nur eine der wissenschaftlichen Disziplinen, die versucht zu erklären oder die dazu beizutragen hilft, dass wir verstehen, dass die Bibel durchaus Gottes Wort ist. Also im Sinn von glaubwürdig. Glaubwürdig, das ist ja das Stichwort. Und dann könnt ihr noch andere Dinge auch erzählen. Nicht vielleicht eine kurze noch Anekdote. Das war dann so, man hatte den Masoretentext gehabt, das ist die jüdische Bibel aus dem Jahr, ich glaube, das war dann 9. Jahrhundert nach Christus, die älteste gesamte Abschrift des Alten Testaments, 9. Jahrhundert nach Christus. Und das hat man so gehabt. Und dann war es ein Hirtenbursche, ein Hirte, der ungefähr 1946, habe es jetzt nicht griffbereit, aber ungefähr 1946, die Schafe gehütet hat. Und im alten Orient, oder auch im jetzigen Orient ist es ja so, wenn man die Schafe rufen will, dann ruft man sie nicht, weil dann laufen sie ja weg, weil sie sich ja dann erschrecken, wenn man sie ruft. Das heißt, man muss einen Stein nehmen und den Stein dort hinten an die Wand werfen, dann hören sie dort hinten die Wand, da klopft und klatscht was und dann laufen die Schafe natürlich zu mir. Klar. Ja, wenn ihr das so macht, dann laufen sie weg, also wenn sie ruft. Das heißt, ich werfe dort hinten einen Stein hin und dann laufen sie zu mir und dann habe ich die Schafe wieder. Ja? So, jetzt nimmt dieser Bursch einen Stein und wirft. Und normalerweise klingt es halt so, bumm. Und in dem Fall klingt es aber so, plopp. Denkt er sich komisch. Er wirft jetzt schon jahrelang Steine, damit die Schafe kommen, aber noch nie hat er so plopp gemacht, wie wenn da hinten alles hohl wäre. So, wenn man weiß ja, ich meine, ich hoffe, ich mache das jetzt nicht mit den Steinen so werfen und so auf Gebäude, aber nur Beispiel, oder mit der Hand, wenn man klopft auf ein Gebäude, dann weiß man ja, okay, das ist massiv. Ja, da kann man jetzt einen Nagel einschlagen. Oder man klopft und da hinten ist hohl, da wäre jetzt lieber keine Nagel einschlagen. Das kennen wir, nicht? Wenn ich jetzt da hinten hinwerfe, einen Tennisball auf die Türe, klingt es anders, als wenn ich es auf die Mauer werfe. Gut, geht er also hin, der Bursch, merkt, da ist tatsächlich eine Höhle, krabbelt rein und findet dort zu Qumran alle möglichen Tröge, diese Amphoren, die wir ja kennen von Asterix, nicht diese Amphoren. Und da drinnen waren die ganzen Schriftrollen versteckt. Ich war selber in Qumran, habe mir das angeschaut, mit seiner Studiengruppe damals. Und ja, es ist ganz staubtrocken dort, ja, es ist Wüste. Das perfekte Klima, tausende Jahre alte Abschriften zu lagern. Warum ist das so interessant für uns? Naja, diese Abschriften, die hat man dann verglichen, die in den Amphoren hat man verglichen mit dem Masoretentext aus dem 9. Jahrhundert und hat so gut wie nicht einmal einen falschen Buchstaben gefunden. Also das heißt, die haben verglichen Buchstabe für Buchstabe, das war gleich. Das heißt, da waren keine Fehler von den Abschriften. Das heißt, wir können also, und noch nebenbei, das war von Jahr 200 vor Christus, waren diese, also die waren nicht Neues Testament, ja, weil das waren die alttestamentlichen Schriften. Also das war so diese Essener, diese Gruppe, die sich dort versteckt hat und verschanzt hat vor den Römern und dort eben die Qumran-Rollen versteckt hat, bis vor kurzem eben sozusagen. Nicht immer kurz, im Vergleich zu den tausenden Jahren vorher ist das natürlich relativ und dann kurz. Also was ich sagen will ist, wir haben viele, viele Gründe zu vertrauen, dass auch wissenschaftlich die Bibel haltbar ist. Noch ein interessantes Beispiel, wir können ja jetzt, das waren jetzt die Texte, Textfunde. Es gibt auch archäologische Ausgrabungen. Man hat dann gesagt, ja, die Christen, die tun übertreiben. Ja, es gibt keinen Pontius Pilatus, den hat es nicht gegeben. Das ist ein Märchen und weil es den nicht gegeben hat, kann die Bibel nicht stimmen. gibt es keinen, man findet in keinen Quellen nirgendeinen Pontius Pilatus. Naja, was haben die Christen gemacht? Die haben trotzdem geglaubt, weil kann ja sein, dass man den noch findet. Also ist ja, mein Glaube ist ja nicht abhängig davon. Es gibt aber Leute, die sagen, wenn man das findet, dann glaube ich. Ich glaube das auch, ich bin ja nicht so überzeugt, weil wenn ich von vornherein ein offenes Herz habe, dann glaube ich, egal ob man jetzt herausfindet, dass der Pontius Pilatus gelebt hat oder nicht. Also stellen wir uns vor, man hätte niemals ein Lebenszeichen von einem Pontius Pilatus gefunden. Da kann man trotzdem an die Bibel glauben, weil ist halt so. Ja, manches geht vergessen und verloren und vergraben. Also das kommt vor, nicht in dieser zeitlichen Distanz. Also mein Glaube ist nicht abhängig davon, ob man alles findet, was da steht. Aber man findet ja. Jetzt war es dann so, man hat dann gefunden eine Inschrift, irgendwie Pontius Pilatus, so ein großes Schild. Und hat man also doch den Beweis gehabt, es hat den tatsächlich gegeben. Das war ein mächtiger Mann, weil der ja so eine große Inschrift hat, also reingemeißelt. Das heißt, man hat dann schon gewusst, okay, das war eine ganz mächtige Person, ein römischer Statthalter offensichtlich, der eben zur damaligen Zeit da tatsächlich gelebt hat. Und sowas kommt immer wieder vor. Könnt ihr euch viele dieser Beispiele nennen, aber das nur so angedeutet, dass ihr merkt, dass es da wirklich viel gibt und kein blinder Glaube, kein blindes Vertrauen, sondern diese Sicherheit, dass wir, wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, Gottes Wort, dass das auch belohnt ist, weil es ja auch, wie gesagt, Grund genug dafür gibt, auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Dann gibt es ja noch was in der Bibel so interessant ist. Wir kennen ja so Darstellungen von Heiligen oder von ganz besonderen Leuten. Und die waren immer perfekt. Ja, die waren immer so fehlerlos. Speziell in der Antike. Ja, dieser Kaiser, der war immer der Gönner und der Gute und der Richtige. Und man weiß dann von anderen Quellen, dass genau die Leute, die sich dann als besonders gönnerhaft und gut und richtig positioniert und dargestellt haben, dass die immer die Schlimmsten waren. Die haben viel für Image getan, nicht? Damals schon, nicht? Image war damals schon ein Thema. Also man hat damals schon geschaut, dass der Herrscher in einem ganz guten Licht dargestellt wird. Was ist mit der Bibel? Das sind das alles Leute, da kann man alle durchgehen. Die haben alle Fehler gemacht, batschert, furchtbar, ganz komisch. Ja, und das waren die Vorbilder des Glaubens. Die Bibel spricht dann davon, Hebräer spricht dann davon, dass die Vorbilder unseres Glaubens sind. Meine Vorbilder, die Fehler gemacht haben. Naja, Vorbilder ist vielleicht deshalb ganz gut und okay, weil ich sehe, die haben auch Fehler gemacht, dann kann ich es auch schaffen. Wenn die Leute, die Vorbilder des Glaubens genannt werden, Fehler machen und ich mache auch Fehler, dann gibt es Hoffnung für mich. Okay, das ist jetzt die, wenn man so will, pastorale Perspektive. Wie schaut es aber aus mit der Frage nach der Wahrheit, die uns ja dann noch einmal beschäftigt? Da geht es ja darum, ist die Bibel glaubhaft? Und wenn der Abraham, der Vater des Glaubens genannt wird, Abraham als das große Vorbild, als der, zu dem wir aufschauen, weil er vertraut hat. Gott hat gesagt, geh, und er hat gehorcht, er ist gegangen, tausende Kilometer, wirklich, ja, tausende Kilometer. Also er hat gehorcht, er ist unser Vorbild. Aber was hat er gemacht? Er hat gelogen und seine Frau in Gefahr gebracht, nur um seine Haut zu retten. Er hat gesagt, das ist nicht meine Frau, die kannst du eh haben. Ja, einfach nur um seine Haut zu retten. Dann, Isaac hat genau das Gleiche gemacht wie sein Vater, hat auch gelogen und gesagt, die Frau, also seine Frau, ist nicht, die kennt er nicht, ist seine Schwester, auch wieder seine Frau sozusagen preisgegeben, um seine Haut zu retten. Und dann hat er einen Sohn bevorzugt vor dem anderen. Und Rebekka auch, seine Frau hat das auch gemacht. Die haben einen Sohn lieber gehabt als den anderen. Wir wissen, dass das in dem Fall auch problematisch war. Immer wieder problematisch ist. Auch bei Jakob dann, diesem Sohn dann von Isaac, auch der hat gelogen, betrogen, war egoistisch und hat natürlich auch einen Lieblingssohn gehabt. Also das sind Leute, die große Fehler gemacht haben. Oder auch Mose. Mose war jähzornig, gefühlsschwankend, trotz aller Vortrefflichkeit, die sonst sein Charakter aufweist, muss man natürlich auch einräumen, dass er ein besonderer Mensch war, der Mose. Alle die waren ganz besondere Menschen, die waren Vorbilder in jeder, oder in vielerlei Hinsicht, nicht ganz in jeder. Was ist mit König David? König David wird genannt als der große König, als das große Vorbild. Das war die goldene Zeit, als König David geherrscht hat. Er wird genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und war er auch, weil er bußfertig war. Das heißt, er ist immer wieder umgekehrt und hat gesagt, Gott, ich habe einen Fehler gemacht, hier bin ich, ändere mich. Und dieser David hat innerhalb kürzester Zeit 5 Gebote gebrochen von den 10 Geboten. Er hat, dass ich die Reihenfolge habe, lese ich es jetzt, da ist es, genau, seines nächsten Frau begehrt, Ehebruch begangen, Diebstahl, er hat als König stehlen können, diese Frau. Nicht das, vielleicht klingt das heute komisch, aber als König hat er damals tatsächlich einfach stehlen können, ein Menschenleben, hat gelogen und gemordet. Also all diese Dinge hat David getan, und zwar ohne, dass man sagt, naja gut, war notwendig, nicht Mittel zum Zweck, um das große Ziel zu erreichen. Das war noch dazu ein schändliches, verwerfliches Ziel. Das heißt, David als jemand, der viele Fehler gemacht hat, aber trotzdem ein Vorbild war. Auch Petrus hat Jesus verleugnet, also im Neuen Testament geht er das dann weiter. Thomas, der auch gesagt hat, er vertraut eigentlich nicht, ja, glaubt es nicht. Nur wenn er tatsächlich berühren darf, die Wunde von Jesus. Ich meine, wir lernen von all diesen Leuten, wie sie umgehen mit Fehlern. Thomas hat ehrlich gefragt, hat ehrlich gesucht, und das war wichtige Basis auch für uns, dass wir sagen, es ist ja gut, wenn jemand sagt, ich will es genau wissen. Ich will nicht einfach blind glauben, sondern ich will auch selber diese Erfahrung machen. Da sind wir wieder bei der Erfahrung von vorher. Ja, das eine ist Weisheit, das andere ist, ich will ja trotzdem auch Erfahrungen machen, ausgehend von dieser Einsicht, von dieser Erfahrung. Also all diese Leute und noch viele mehr, ja, also eigentlich alle in der Bibel, von denen berichtet wird, außer Jesus selber, der ja in einer anderen Kategorie gesehen wird hier. Aber all diese Menschen, die sind Vorbilder und haben große Fehler gemacht, teilweise furchtbare Fehler. Das heißt, die Bibel ist glaubhaft, weil die Bibel ehrlich ist. Wenn also in der Bibel steht, man kann Gott vertrauen, dann haben wir umso mehr einen Grund dafür, weil wir wissen, dass die Bibel da nicht schmeichelt und irgendwas erklärt, was nicht stimmt. Also die Bibel ist direkt, ist ehrlich. Und umso mehr weiß ich, dass jemand ehrlich ist, wenn ich auch sehe, wo die Schwächen sind, wo ich auch sehe, was nicht gut ist, was nicht stimmt. Im Unterschied, wie gesagt, im Unterschied zu den ganzen Hagiografien, nicht? Das sind die heiligen Verehrungen der römischen Kaiser und so. Also da war genau das Gegenteil. Die wurden als perfekt dargestellt, waren aber genau das Gegenteil davon. Die waren umso schlimmer. Und was ist mit Gottes Wort sonst noch erwähnenswert? Also noch einmal, es geht um die Frage, kann man der Bibel vertrauen? Noch einen Hinweis sehen wir, wenn wir Jesus selber jetzt anschauen. Wie hat Jesus das Wort Gottes behandelt oder die Bibel behandelt? Also er hat die Bibel als das Wort Gottes verstanden, nämlich indem er, wo der Teufel ihn versucht hat, geantwortet hat mit Bibelstellen. Er war sattelfest. Ist gut, wenn wir im Falle des Falles einen Bibelvers haben, wenn wir in die Enge getrieben sind, dass wir dann kontern können mit einem guten Bibelvers, der uns selber da auch Schutz gibt und auch womöglich die Möglichkeit für einen Gegenangriff. Aber in diesem Sinn ist verständlich, worum es geht. Es geht hier um geistlichen Kampf, also jetzt im Gebet nicht zum Beispiel. Also Jesus hat Gottes Wort sehr ernst genommen. Dann sehen wir auch, wie Jesus eine Fangfrage beantwortet. Da waren die Leute, die dann gesagt haben, naja, wie ist das jetzt und kann das stimmen und so. Sie wollten ihn sozusagen reinlegen, und da haben wir jetzt eine Bibelstelle. Und zwar bitte auch wieder projizieren, Markus 12, 28 bis 31. Da kommt jetzt ein Schriftgelehrter und sagt, welches Gebot ist das erste von allen? Und wenn Jesus da jetzt dieses sagt, dann kann man ihn natürlich vorwerfen, warum hat er nicht jenes gesagt? Und dann wisst ihr, wie das ist. Ja, da kann man immer nur verlieren, egal was man antwortet. Jesus aber antwortet ihm, und zwar aus der Bibel heraus, also aus dem jüdischen Testament, aus der jüdischen Bibel, die er gekannt hat, die jüdische Bibel, also in dem Fall unser Altes Testament, das hat Jesus so wertgeschätzt, dass er aus dem heraus zitiert hat und sagt, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das ist die Antwort von Jesus gewesen. Jetzt könnte man natürlich auf das inhaltlich eingehen, haben wir an anderer Stelle gemacht, machen wir immer wieder. Für uns interessant ist in dem Fall in erster Linie, dass Jesus das Wort Gottes als solches versteht. Die Bibel ist für ihn tatsächlich Gottes Wort. Er antwortet und der Schriftgelehrte, der kann da nur einräumen, okay, danke, ja, du hast recht geantwortet, großer Meister. Also der hat dann das akzeptieren müssen. Da ist es gut, wenn wir also eine Basis haben durch Gottes Wort und dann sattelfest sind, wenn wir tatsächlich auch herausgefordert werden. Und wir werden herausgefordert werden, ich habe ja vorher erwähnt, nicht wenn wir als Kind anfangen zu gehen, werden wir irgendwann umfallen. Wenn wir als Erwachsene neue Wege gehen, wenn wir als Erwachsene neue Dinge ausprobieren, werden wir auch vielleicht ausrutschen. Ja, ist ja so im Leben. Wir lernen dann schon immer wieder auch durch Erfahrungen, auch durch Fehler. Ist jetzt nicht schlecht, das haben wir vorher auch festgestellt. Aber wir können uns orientieren. Wir haben eine Orientierung und das ist so schön und eine große Hilfe für uns in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort, dass wir die Bibel lesen, dass wir sagen, wir lernen die Bibel kennen, einmal als solche, weil es ist das eine, dass ich sage, ich glaube, dass es Gottes Wort ist, und das andere ist, dass ich aber auch weiß, was drinnen steht. Ja. Ja, weil wenn ihr nur glaubt, dass es ein wichtiges, heiliges Buch ist, dann wird es mir nicht viel nützen. Ich habe als 19-Jähriger, glaube ich, 20-Jähriger, habe ich in die Bibel reingeschrieben, nicht in die, aber in die andere Ausgabe, habe ich reingeschrieben, entweder wird dieses Buch dich von Sünde abhalten oder Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Wenn ich dieses Buch lese, dann ist es ein Schutz sozusagen vor Fehlentscheidungen, vor Dummheiten. Wenn ich aber dieses Buch nicht lese, dann wird das Gegenteil passieren, dann werde ich eben diese Fehler machen. Also entweder dieses Buch wird dich von Sünde abhalten oder Sünde wird mich von diesem Buch abhalten. Wenn wir regelmäßig die Bibel lesen, dann gibt uns das eine Festigkeit, eine Stärke und eine Freiheit, eine Selbstsicherheit. Dann wissen wir nicht nur von anderen, aha, ja, Gott ist so oder so und können dann nur nachreden, was andere gepredigt haben, sondern dann haben wir eigene Erfahrungen gemacht, aber gestützt auf diese Orientierung durch Weisheit. Wir bekommen die Weisheit mit auf unseren Weg. Und die braucht dann, wenn ich Erfahrungen mache, brauche ich nicht dieselbe Erfahrung machen, wo vielleicht meine Eltern oder Leute aus der Elterngeneration eh schon Fehler gemacht haben und ich muss dasselbe noch einmal wiederholen und noch einmal, sondern ich kann vorher weise sein und sagen, okay, wenn die Mama sagt, heiß, dann weiß ich schon vorher durch Weisheit, ich verstehe zwar jetzt nicht alles, ich habe nicht den ganzen Durchblick, und so ist es ja oft im Leben, nicht? Wir wissen ja nicht immer alles, aber ich vertraue und greife nicht auf diese Herdplatte. Es passiert, dass wir manchmal trotzdem hingreifen oder was auch immer, aber wir müssen nicht jede Erfahrung machen, so wie ich vorher gesagt habe. Wir haben dann die Wiederholung nochmal von diesem Bibelvers, 2. Timotheus 3,16. Das haben wir ja am Anfang gelesen. Da heißt es ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das nehmen wir noch einmal mit. Wir glauben daran, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Aber jetzt schauen wir uns den Rest von dem noch einmal genauer an. Warum lesen wir die Bibel? Warum ist es wichtig für uns, dass die Schrift von Gott eingegeben ist? Da steht jetzt, und nützlich zur Lehre, zur Überführung. Ja, wenn ich in die falsche Richtung gehe, dann hilft mir das. Zur Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wenn ich Gottes Wort lese, dann ist es einerseits einmal gehorsam. Nicht das christliche Leben besteht darin, zu reden im Gebet und zuzuhören, wenn ich Gottes Wort lese. Das ist so. So wie eine Beziehung mit einem Menschen, da rede ich und höre ich zu. Gott spricht in erster Linie durch sein Wort zu mir, zu uns. Also ich kann reden im Gebet und zuhören, wenn Gott durch sein Wort zu mir spricht. Und dann ist aber der Nebeneffekt der, wenn Gott spricht, ist nicht nur nett und angenehm. Wir kommen vielleicht her, weil es nett ist, weil wir uns wohlfühlen. Das ist schön, aber das ist nicht genug. Wir brauchen auch inhaltliche Begründung. Wir brauchen gute Lehre, wir brauchen eine Basis zur Überführung, wenn wir selber, wie gesagt, in die falsche Richtung gehen. Zurechtweisung brauche ich auch manchmal im Leben. Ja, wenn ich in die falsche Richtung gehe, wenn ich betriebsblind bin, wenn ich denke, das habe ich immer schon so gemacht, hat immer funktioniert, und dann sagen Leute vielleicht im Umfeld, du, vielleicht solltest du das ändern. Das ist wichtig, ja. Unterweisung, ja, dass wir immer wieder lernen. Wir müssen immer lernbereit sein und bleiben in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ist ein Mensch manchmal richtig? Richtig bedeutet in dem Fall einfach, dass wir richtig positioniert sind, dass Gott uns verwenden kann, dass wir bereit sind für jedes gute Werk, aber auch, dass wir eben, wie gesagt, ausgerüstet sind. Ein Gedanke noch, wie hat das praktisch ausgeschaut bei mir? Ich habe das damals mit 20 oder so reingeschrieben, habe aber in der damaligen, also damals ungefähr, aber schon ein bisschen vorher, angefangen, dann jeden Tag Bibel zu lesen, und habe mir damals so gesagt, so, bevor ich frühstücke, werde ich geistlich frühstücken. Ich brauche Kraft, ich brauche Ballaststoffe, ich brauche Nüsse und Müsli und Obst zum Starksein in der Früh, aber genauso oder noch mehr brauche ich auch Gottes Wort. Und dann habe ich das gemacht vor dem Frühstück. Jetzt mache ich es nicht mehr so, jetzt mache ich es umgekehrt. Ja, es hat sich dann ergeben, bis man dann, aber als Student habe ich das nach hinten schieben können damals. Ja, jetzt ist von der, vom Lebensstil her anders leichter, bis man dann was raussieht aus den Augen, nicht so. Aber der Punkt ist der, jeden Tag aufzunehmen, gute Nahrung. Und das kann man machen und soll man machen. Und wenn man das jeden Tag macht, dann ist man wirklich gut gerüstet und vorbereitet für die Herausforderungen. Dann würde ich sagen, kann die Musik, wo sind die, schon kommen. Und ich werde jetzt einfach danken fürs Mitmachen und wünsche weiterhin alles Gute. Dankeschön.